Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalaver.
Willkommen bei Filmpalaver. Da denkt doch hoffentlich jeder an Star Wars, wenn ich das gut gesummt habe.
Kein Zweifel.
Das hat man es erkannt, ich hoffe es. Wir reden nämlich heute über Filmmusik und wie das Filme beeinflusst und wie man, sag ich mal, emotional davon mitgenommen wird.
Ich bin jetzt schon emotional mitgenommen.
Ich merke es. Dir kullen dann auch schon erste Freundentränen runter.
Das ist schön. Dein Getränk, was du verschüttet hast auf meine Notizen.
Oh, ist auch. Entschuldige bitte. Notizen, das klingt nach Vorbereitung. Genau, das war natürlich der Niklas, der wieder dabei ist, wie immer. Ich glaube, ein Podcast ohne Niklas wird auch nie zustande kommen, weil wir gar keine Technik dann haben. Und dabei ist wieder nicht die Maren, sondern diesmal die Manu.
Hi. Hi. Ja, wieder da. Ich freue mich. Habe ich was verpasst? Was habe ich verpasst?
Nö.
Habt ihr mich vermisst?
Friedhof der Kuscheltiere, wir haben dich sehr vermisst.
Auf jeden Fall haben wir dich vermisst. Wir hatten überhaupt keine Recherche und Archiv. Das war
ja tatsächlich ein Grauen. Hatten wir kurz das brauchen können. Aber die Maren hat einen guten Job gemacht, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Ja. Also weißt du Bescheid? Im Notfall wirst du ausgewechselt. Nein, alles gut.
Ach, wir gehen ja auch auf den letzten Film ein, daran hatte ich gerade gar nicht gedacht.
Ja, würde ich sagen, ne?
Dann, Manu, hast du da einen Parat, den du zuletzt geguckt hast?
Jetzt
auch nicht, lass dich auflaufen.
Tatsache, ich habe eine Woche lang versucht, einen Film zu gucken. Oh. Das ist echt traurig, weil ich immer wieder tatsächlich eingeschlafen bin. Ich habe es einfach die Woche nicht geschafft, irgendeinen Film wirklich zu gucken. Ich habe Hotel Artemis habe ich angefangen. Kennt den einer?
Nee.
Der sagt ja gerade gar nichts.
Der ist bei Prime, habe ich den gesehen, beziehungsweise immer noch nicht fertig geguckt. Hat einen ganz coolen Cast eigentlich. Und ist vom Genre irgendwie so ein bisschen düsterer von der Stimmung her.
Thriller-mäßig so?
Oder? Ja, so ein bisschen, aber auch so ein bisschen abgespaced, zukunftsmäßig, glaube ich. Auf jeden Fall laufen irgendwie noch Zombies überall rum und es gibt kein Wasser mehr, es wurde abgestellt. Boah, ganz schrecklich, keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin immer wieder eingeschlafen. Irgendwann kommt man nicht mehr so richtig in den Film rein. Okay. Ist eigentlich ganz cool gemacht. kann ich aber gar nicht viel mehr erzählen, weil ich weiß nicht mal, wo ich hängen geblieben bin. Wahrscheinlich irgendwo mitten im Film.
Aber jetzt muss ich fragen, liegt das wirklich am Film oder hat es einfach so eine harte Woche, dass du einfach immer weggepennt bist?
Nee, es lag überhaupt nicht am Film. Nee, es lag tatsächlich einfach nur an meiner Woche. Und ja, ich glaube, ich habe tatsächlich auch nichts anderes gesehen, außer die Doku Leaving Neverland.
Ach, Michael Jackson?
Ja, das habe ich zwischendurch, das habe ich so, ich meine, das geht 3,5 Stunden oder so.
Echt?
Und da muss man auch nicht wirklich jede Sekunde irgendwie da dran bleiben, also um das jetzt nachverfolgen zu können. Kann man sich mal nebenbei so ein bisschen angucken, fand ich wirklich interessant gemacht. Was heißt interessant gemacht? Ja, die Story ist einfach, ich glaube, spricht irgendwie jeden an, jeder kennt irgendwie Michael Jackson, dann gibt sich so zwei Lager, die einen sagen so, nee, ist ein Heiliger und die anderen sagen, ja gut, ist ein Pädophiler, kann man nicht abstreiten. Vor allem, da werden speziell zwei Jungs interviewt, die während der ganzen Geschichte mit Michael Jackson, als der ja auch ein paar Mal angeklagt wurde wegen Kindesmisshandlung, ja auch irgendwie mit involviert waren. Und ja, die werden speziell interviewt und erzählen so ein bisschen, ja, das ist heftig irgendwie gemacht, ja, ist ganz cool. Ganz cool, kann man das dazu sagen bei so einem Thema? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht.
Gut gemacht,
kann man sagen. Ist gut gemacht, nicht cool.
Ja. Ohne jetzt irgendwie ein Michael Jackson-Fan zu sein oder sowas und auch ohne die Doku gesehen zu haben.
Ja.
Ich habe gehört, dass die Doku relativ einseitig den Standpunkt vertritt, dass er wirklich
Michael Jackson
ist.
Kann sich ja jetzt nicht
verteidigen.
Ja.
Und auch falsche Anschuldigungen sind jetzt schon rausgekommen.
Ja? Also nicht alle Fakten sind richtig? Oder?
Das weiß ich nicht. Ich hatte nur gelesen, dass der Regisseur irgendwas reingebracht hatte und dass jetzt im Nachhinein, wie heißt das? anti-bewiesen wurde.
Also, ganz
widerlegt.
Widerlegt,
ganz,
oh
ganz
Gott.
Unabhängig
ja.
davon,
es wurde anti-bewiesen.
Ganz unabhängig davon, ob das jetzt, richtig. Welche sexuellen Handlungen das jetzt waren oder so. Ich weiß ja nicht, was das für falsch Anschuldigungen sind.
Nein, das weiß ich auch nicht.
Also, speziell ins Detail muss man ja auch gar nicht gehen, aber was glaubt ihr? Also ihr seid der Meinung, Michael Jackson ist unschuldig? Echt? Also ich wünschte es mir, aber ich glaube, das ist ein bisschen naiv, das wirklich zu glauben, ne?
Also ich glaube, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, da ist irgendwann mal was passiert.
Ja.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt nicht, also es ist immer so eine Sache, wenn es jetzt um Kindesmissbrauch geht. Natürlich. Ich könnte mir vorstellen, dass da so ich sag mal, so die ersten Grade an Missbrauch passiert sind. Ja. Aber ich halte den Michael Jackson eigentlich auch für, ja, ich weiß nicht, ich glaube, der hat so viel in seiner eigenen Kindheit mitbekommen, dass der eigentlich am liebsten selbst noch ein Kind sein wollte.
Aber sind das nicht genau die am Ende dann
ja, auch wirklich dasselbe auch dann? Ich kann es wirklich nicht sagen. Also ich hatte mal das Gefühl, da ist bestimmt irgendwas passiert, weil irgendwoher müssen die Gerüchte ja kommen. Aber es ist natürlich auch so, wenn jemand reich ist und berühmt und es einmal in diese Richtung geschoben wurde, ist es leicht, ihn unter Druck zu setzen, auch um Vergleiche zu erzielen, also um schnelles Geld zu machen, wenn du solche Anschuldigungen an ihn tätigst.
Ich sage jetzt nicht, dass alles stimmt, aber ich würde eher sagen, auch wenn ich als Kind war ich auch voll der Michael Jackson-Fan. und ja, die Musik ist ja auch immer Hammer, kann man ja nicht anders sagen. Trotzdem bin ich der Meinung, dass der nicht unschuldig ist. Also,
ja, ist auch mein Gefühl, aber ich glaube, er wurde nie überführt, oder? Also er wurde nie
angeklagt, fallen gelassen, irgendwie sowas. Aber
ja, wenn euch das so ein bisschen interessiert, guckt euch die Doku an, kann man auf jeden Fall machen.
Ist sie mittlerweile auf Netflix? Oder wo ist sie?
Nee, ich habe die einfach online geguckt. Also, wo wurde das irgendwie ausgestrahlt? ProSieben oder so? Die war jetzt irgendwie online.
Ja, ProSieben war das,
glaube ich. Die kann man sich irgendwie
angucken. Und hatte gesehen, dass die irgendwie parallel lief, Stirb langsam, und fast alle haben Stirb langsam geguckt.
Ja, aus gutem Grund, ist ja ein guter Film.
Ja. Also aber die hatten sich leider mehr erwartet, glaube ich.
Ja, die hat ja auch ein bisschen Hype gehabt. Also hätte ich mir auch vorgestellt, dass die ganz gut läuft.
Ja.
Aber 3 Stunden muss ich auch sagen. Ja gut, man muss dem Thema gerecht werden, aber ist natürlich auch eine happige Zeit.
Also ich weiß gar nicht, was diesen 3,5 Stunden wirklich alles erzählt haben, weil so viel ist das jetzt gar nicht. Das kann man ein bisschen kürzer fassen. Aber gut, um emotional das so ein bisschen aufzubauen, braucht man natürlich Zeit.
Also, Hotel Artemis.
Ach ja, ich werde vielleicht nächste Woche wirklich den Film fahren, wenn ich es geschafft habe. Ja.
Wir können auch machen, dass du jedes Mal die 5 Minuten besprichst. Es gibt ja so, dass man so einzelne Szenen rausprägt und die so richtig intensiv bespricht.
Du kennst ja das, wenn du bei einem Film einschläfst und so super müde bist, dass du nach 10 Minuten einschläfst.
Oder ja, Manu bringt davon einfach bei jedem Podcast den gleichen Film mit. Und immer die nächsten 10 Minuten.
Ja, genau, das meinte ich. Ja.
Das wäre eigentlich auch super.
Aber nur 5 Minuten.
Ja gut, das war leider meine Filmwoche oder die letzten 2 Wochen, ich weiß es gar nicht, ja.
Kannst du dann überhaupt Wertungen abgeben oder sagst
nee, du? Nee, möchte ich jetzt auch gar nicht, also schwer. Das ist, glaube ich, ein okay Film.
Ich sehe gerade, Chris hat Hotel Artemis gesehen. Und zwar vor einer Stunde eingeloggt, deshalb finde ich es gerade sehr lustig. Der hat 3 von 5 gegeben.
Oh.
Einfach nur mal so.
Shoutout.
Ja, ist doch, ist
fand ich gerade
ist doch ein Mittelding. Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt, so ein okay Film jetzt, ob 2,5 oder 3 kann ich jetzt definitiv nicht beurteilen.
Okay.
Ist okay.
Herr Tobi,
machen wir mal. Ja, Niklas macht immer weiter.
Oh.
Meiner hat nämlich, ne, ich kann übergehen.
Ah, okay, das ist klar, das ist Bescheid. Der letzte Film, den ich gesehen habe, ist The Dirt.
Okay, du hättest auch einen Übergang machen können.
Von Jeff Tremaine. Gemacht. Ist ein Film über Mötley Crüe. Das ist eine Band, die so im gleichen Zug wie Guns N' Roses berühmt geworden ist. Also so, ja, ich glaube, man nennt es Hair Metal, die Zeit. Hat mich einfach interessiert, auch wenn ich jetzt kein riesen Mötley Crüe-Fan war. Ich mochte aber immer Guns N' Roses sehr gerne. Und ich wusste, dass die beiden Bands sehr verbunden sind oder das Gleiche quasi durchgemacht haben. Ist im Endeffekt vergleichsweise typische Story, Rise and Fall, also die Band wird berühmt, die ganze Scheiße passiert mit den Groupies, mit den Drogen und dann fällt sie teilweise auseinander und dann nimmt das alles nochmal so eine Richtung Happy End an, so ohne jetzt zu viel zu spoilern. Mhm. Aber der Film hat Spaß gemacht, fand ich. Also vor allem die erste Hälfte hat mir sehr gut gefallen. Ist halt immer, wenn man so ein bisschen auf diese Hintergrundgeschichten steht, und ich würde auch behaupten, dass da nicht alles stimmt, was in dem Film da dargestellt wird.
Also
weil es so extrem ist, oder?
Es ist keine Doku.
Es ist keine Doku.
Genau, es ist ein Spielfilm über die Entwicklung von Mötley Crüe. Mhm. Und zum Beispiel der der Schauspieler von Ramsay Bolton aus Game of
Thrones. Stimmt, da hatte ich gelesen.
Das Ivan Reithon oder sowas. Kann sein. Irgendwie sowas in der Richtung. Der spielt mit. Spielt auch gleichzeitig die lustigste Rolle, weil er so ein Anti-Typ ist, der nie mitmacht beim Feiern und sowas. Und die anderen drei aus der Band halt komplett ausrasten. Also das ist wirklich alles dabei von Hotelzimmer zerlegen, Kokain von Titten schnupfen. Ja, das ist wirklich, ja. Ja, ist wirklich alles dabei. Also der Film macht einfach Spaß zu gucken. Und man muss auch sagen, wenn man davor sitzt, hat man dann Bock, ein bisschen den Whisky auszupacken. Also, habe ich natürlich nicht gemacht.
Ich ziehe mir den am Wochenende mit Tommy rein. Ich bin sehr gespannt.
Ja, aber alles in allem muss man sagen, ja, für das, was er sein will, ist er solide. Ich habe ihm 3 von 5 gegeben bei Letterboxd, also 6 von 10. Einfach, weil er Spaß macht und weil ich ein bisschen Bock drauf hatte. Mhm. Ich hätte mir jetzt 10-mal besser gefallen, wenn es ein Film über Guns N' Roses gewesen wäre, weil ich die wirklich geliebt habe. Also die Appetite for Destruction war so eine meiner Lieblingsalben überhaupt. Aber es war Mötley Crüe und es war auch cool und ja, hat funktioniert.
Hast du Bohemian Rhapsody geguckt?
Habe ich immer noch nicht gesehen.
Ich hätte gerne so einen Vergleich, wie du es gefunden hast.
Ja, ich wette, dass Bohemian Rhapsody schon in der Liga nochmal drüber spielt. Weil der ist schon rotzig. Also der Mötley Crüe ist schon, kleiner Teaser, in den ersten 20 Sekunden ejakuliert eine Frau über 1 Meter weit durch ein Wohnzimmer. aber man muss sagen, ja, Manu, jetzt guck mich nicht so verurteilt an. Man muss sagen, in der zweiten Hälfte catcht er einen auf emotionale Weise dann doch relativ heftig. Also die Band hat schon einiges durchgemacht und auch die einzelnen Mitglieder der Band haben auch im privaten Leben Sachen erlebt, die willst du nicht erleben und die stellen die gut dar. Das machen sie gut. Also 6 von 10 Punkten für The Dirt.
Ja. Ich bin sehr gespannt.
Damit Abgabe zu Toben.
Ja, bei mir war es halt auch ein Musikfilm. Deshalb wollte ich enden, aber naja. Ja. Ich hatte mir A Star Is Born angeguckt. Jetzt wollte da aber jetzt auch gar nicht mehr viel zu viel zu erzählen. Hatten wir schon ein paar Mal. Ich fand ihn okay, aber nicht überragend. Und ich fand Lady Gaga und Bradley Cooper auch beide ganz gut, aber auch nicht überragend. Also mit dem Oscars und alles kann ich nicht nachvollziehen.
Danke. Ist es deine Schnulze? So wie man das vom Trailer
erwartet? Ja, nicht so ganz extrem vielleicht, aber schon ist schon was, ja. Ja, war nett, aber also für mich war es jetzt nicht der Film überhaupt. Also ich hatte irgendwie 2,5 von 5, also 5 von 10 Punkten gegeben.
Ja. Ich habe den Film auch nicht so gefeiert. Aber was mir super gefallen hat, war die Szene, wo die Band von Bradley Cooper live spielt. Die haben sie ja wohl irgendwie auf einem Festival aufgenommen sogar tatsächlich.
Ja, das war am Anfang relativ, ne?
Ja, relativ am Anfang. Ja. Die war cool, die hat Spaß gemacht.
Ja, ich meine, so auch gesangmäßig war das auch super, keine Frage.
Ja, ja. Also musikmäßig, das war schon ganz cool.
Ja, apropos Musik, da sind wir eigentlich schon bei der ersten Kategorie. Musikfilme, ich sag mal, so Biopics-mäßig wie Bohemian Rhapsody. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man Star Is Born, ist ja kein Biopic in dem Sinne. Aber ich sag mal, es geht um
ein fiktives Biopic. Obwohl es ja ein bisschen auf der Geschichte von Lady Gaga wohl beruht, habe ich gehört.
Ja.
Zum Beispiel die Elemente, dass sie in einem Transvestiten-Club bekannt geworden ist. Das ist, war wahrscheinlich wirklich, war wahrscheinlich, es war angeblich wirklich so. Also, habe ich zumindest gehört.
Ja, kann ja gut sein, ja. Dann Walk the Line, also diese ganzen Filme, das ist ja, sag ich schon mal, die erste Sparte.
Ja, für das Hauptthema Filmmusik, oder?
Für das Hauptthema Filmmusik, ja. Ja, es gibt ja so ein paar, es gibt ja sehr unterschiedliche Filmmusiken.
Ja, deswegen wollte ich, genau.
Deshalb darfst du auch übernehmen, wenn du da möchtest, und ein bisschen zu erzählen.
Okay, ich kann übernehmen. Ich habe mich sehr auf das Thema gefreut, weil ich finde Filmmusik super wichtig und ist auch ein super interessantes Thema, was super viel hergibt. Und wie Tobi gerade schon gesagt hat, ich finde, da müssen wir erstmal ein bisschen diskutieren, welche Sparten es da gibt, in welche Richtung das man interpretieren kann. Weil, um jetzt vielleicht zum Beispiel den ersten Anstoß mal zu geben, ich finde, man muss unterscheiden zwischen bei Filmmusik zwischen Soundtrack und Score. Mhm. Wobei Soundtrack wirklich alles ist, was soundmäßig da mitspielt, also sämtliche Musik. Und Score ist ein Original für diesen Film komponiertes Stück.
Ja.
Von dem, was ich immer darunter verstanden habe. Und zu Soundtrack gehören zum Beispiel auch Popstücke oder Rockstücke, die da benutzt werden.
Das ist ja ähnlich wie die Oscar-Kategorien, ne?
Also ja, genau.
Ist ja auch einmal, genau. Ja. Score genau. Und einmal.
Genau, deswegen gibt es einmal Song. Beste Filmmusik und einmal bester Song und bester Tonschnitt, deswegen bester Ton, deswegen sind die getrennt.
Teilweise. Das ist ja auch vernünftig, ne? Also macht ja auch Sinn. Also
wenn man weiß, was was ist, macht Sinn, ja.
Ja gut, aber wenn du jetzt so krasse Filme nimmst wie Kill Bill oder so, dann weißt du ja schon, das einzuordnen. Also du merkst ja schon, ob das jetzt extra für einen Film komponierte Musik ist oder einfach...
Ja, also ob jeder merkt, weiß ich nicht. Weil ich könnte zum Beispiel nicht immer unterscheiden, ob das jetzt eine Sonate von Mozart ist oder sowas oder ein Orchester, was das einspielt.
Ja, okay. Ja.
Aber du hast schon recht, meistens kann man das unterscheiden, gerade wenn es irgendwie bei Quentin Tarantino zum Beispiel mal diese Popstücke aus den 70ern sind oder sowas.
Mhm. Ja. Ich finde, das viel da, ja.
Ja, vielleicht auch erstmal darauf eingehen, was für Musik für euch eigentlich so bedeutet und wie wichtig euch das ist. Tobi, erzähl doch mal.
Oh Gott, Tobi, ich verdrück schon die Tränen.
Ich liebe Musik. Nein, ich finde Musik wahnsinnig geil. Ich würde am liebsten in jeder freien Sekunde Musik hören. Und ich finde das definitiv auch eine emotionale Sache. Man verbindet, finde ich, viel mit Songs und im Nachhinein dann auch mit Filmliedern. Und ja, ich sag mal, ich bin da wahrscheinlich nicht so extrem wie du, Niklas, was die Musik angeht, aber auf jeden Fall ein sehr großer Liebhaber.
Extrem bin ich da auch nicht. Ja. Aber was für viele Leute gilt.
Gitarre spielen und alles, das ist, ich kann überhaupt nichts. Also ich bin Tobi, Musik interessiert.
Du hast doch vorhin eben super die Einleitung gesungen.
Ich wollte gerade sagen. Ich kann summen und Beatboxen. Ja. Nein.
Ich weiß auch nicht, warum du keinen.
Ich sag mal, ich habe großes bist. Musikinteresse, aber ich bin nicht musikalisch. Das ist mein Ding.
Ja, aber okay, man kann ja trotzdem Filmmusik wertschätzen für das, was es macht. Und ich
das glaube, definitiv,
das tust du auch, oder? Ja. Also ich finde, was immer ein gutes Indiz für super Filmmusik ist, ist, wenn du den Soundtrack nachher nochmal hörst von dem Film, dass du dann das gleiche Gefühl bekommst, was du im Kino hattest, als du den Soundtrack gehört hast.
Und am besten sogar noch die Szenenbilder im Kopf.
Genau. Das habe ich. Und diese Gänsehaut bekommst, was ich auch gerade wieder bekomme, weil ich
da fällt mir der im Film.
Da habe ich ganz viele Filme, die mir...
Also fällt mir jetzt der kürzlich gesehene Film Us ein, wo ich die Musik super feier, aber leider der Film überhaupt nicht gut war. Also sowas geht ja auch. Also da hat mich die Musik mega gepackt. Und das hat vielleicht für mich den Film auch so ein bisschen gerettet. Der Film war so semi. Ja, sieht man mal wieder, wie wichtig das ja ist, weil obwohl der Film beschissen war, feiere ich die Musik voll, also den Soundtrack davon.
Ja. Okay, haben wir also geklärt, ist super wichtig und super emotional.
Wie stehst du denn? Oder stimmst du einfach nur zu?
Ja, nee, würde ich genauso zustimmen eigentlich. Es ist ja einfach so, dass wenn man sich gerade auch alte Filme guckt, wo noch nicht so viel Musik verwendet wird, Musik ist einfach, kann die so krass verstärken oder auch kontrapunktiert dazu laufen. Also kann die gleiche Szene einen anderen Anschnitt angeben. Also es gibt da zum Beispiel diese bekannte, ich weiß nicht, ob euch das bekannt ist, aber es gibt eine Szene, wo ein Mädchen über ein Maisfeld läuft und das ist von oben gefilmt und du siehst sie von oben. Mhm. Und dann gibt es die Szene einmal überspielt mit sehr fröhlicher Musik.
Ach so,
ja. Und es wirkt so, dass das Mädchen durchs Maisfeld tanzt und alles ist super, alles ist schön. Und dann gibt es die gleiche Szene mit einem bedrohlichen Streicher-Sound und man hat sofort das Gefühl, man ist in einem Horrorfilm und da wartet im Maisfeld jemand anders auf die. Und das ist einfach schon der beste Beweis dafür, was für eine Macht die Musik hat in so einem Kontext.
Ich habe gerade richtig Lust, das nachzudrehen. Mit dir, Niklas, wie du durchs Maisfeld rennst.
Wie ich durchs Maisfeld renne. Ja.
In einem schönen Sommerkleid, Niklas. Ja. Nee, aber in der Tat. Ich hatte das auch mal irgendwann, kann sein, dass das bei der Sendung mit der Maus war, da hatten die das auch irgendwie gedreht. Und dann haben die auch verschiedene Musik unterlegt und es war echt ein Wahnsinnsunterschied. Ja.
Ja, also ich glaube, das ist auch nicht jedem bewusst, was das für eine Macht hat.
Nee, das kann sein. Ne?
Wow, spätestens, wenn du einen Horrorfilm guckst, da fällt es dir auf. Also inzwischen kann ich mal nur so die ersten 20 Minuten von einem Horrorfilm gucken. Da vergisst du manchmal sogar, dass es ein Horrorfilm ist. Und dann kommen die ersten paar Sekunden, wo halt dann diese gruselige Musik einsetzt. Ja, und dann mache ich erstmal Ton aus. Und dann versuche ich es nochmal, aber nee, die Musik killt bei so Horrorfilmen absolut. Wenn die wegfallen würde, Wären Horrorfilme einfach nur noch witzig? Ich weiß, also sind ja so teilweise schon, aber Musik ist da unglaublich wichtig. Also ich glaube, Horrorfilm ohne gruselige Musik geht gar nicht. Deswegen kann ich auch nicht mehr gucken. Allein.
Ja, bestes Beispiel ist dann Psycho, ne?
Ja, genau. Den Tobi, wie geht's? Kannst du mal nochmal?
Nee, ich würde lieber nicht nochmal.
Das ist auch schwierig, das gut nachzumachen.
Diese Duschszene mit dem Messer, ne? Ja, kennt ja jeder, ja.
Sehr punktiert, dieses.
Ja.
Ja. Schön, dass du es gemacht hast. Ich war etwas quaken.
Ja, aber es ist so hoch, dass ich dich
nicht anmache. Ja, das ist schwierig, ja. Ja. Das stimmt wohl, ja.
Aber was schön dazu führt, was ich nämlich euch auf jeden Fall fragen wollte, was für euch so die schönsten Filmmusikmomente für euch waren bisher?
Oh, da würde ich noch kurz warten.
Ja, klar.
Weil ich hatte mich nämlich wahnsinnig toll vorbereitet. Ich könnte sogar die ganze Geschichte erzählen der Filmmusik, aber das will ich nicht ausführen.
Aber mach ruhig. Ein bisschen auf die Geschichte eingehen, fände ich ganz cool.
Dann mache ich es in super Kurzfassung. Und lese es halb ab.
Referat.
Also ganz früher gab es natürlich keine Filmmusik. Da waren die ganzen Stummfilme. Dann kamen erste begleitende Kinofilme, sag ich mal, wo ein Pianist oder später auch ein Orchester daneben saß und parallel gespielt hat. Was ich, glaube ich, wahnsinnig cool finde. Mittlerweile gibt es das ja teilweise auch, zum Beispiel für Herr der Ringe, dass da ein Orchester dabei ist und man parallel den Film sieht. Will ich auf jeden Fall mal machen. Dann wurde halt extra für diese Filme sozusagen orchestrale Filmmusik einkomponiert und in den 50ern wurden dann Lieder genommen, also Poplieder, Rock-Jazz-Lieder. Dann ging es irgendwann dazu, dass sie das vor allem nur gemacht haben, um Einnahmequellen zu haben, damit, also weil die sozusagen Geld von den Künstlern bekommen haben, um so einen Wiedererkennungswert für die Lieder zu bekommen.
Die haben Geld von den Künstlern bekommen?
Ja.
Ach, crazy. Ich dachte, ich verkaufte Soundtracks, aber.
Nee, das war, ich weiß jetzt nicht, ob die da nur bekannte Künstler, also wahrscheinlich nicht super bekannte Künstler genommen haben. Und dann galt das als zusätzliche Einnahmequelle für die, nicht für die Regisseure, aber für die Filmproduktion.
Spannend. Aber wie eine Werbung für das Lied.
Ja, genau. Ja. Und ich glaube, muss man ja auch sagen, ist ja auch nicht schlecht. Also ich glaube, verdammt viele Lieder heute auch noch sind durch Filme bekannt.
Ja.
Später ging es dann wieder zur orchestraler Filmmusik über, also wieder zurück jetzt in den 70ern. Und heute ist das ja relativ gemischt. Also es kommen wahnsinnig viele Songs, die man irgendwie auch so im Radio mal hört oder irgendwo erkennt, vor. Aber es wird auch wahnsinnig viel natürlich für Filme extra komponiert. Das war ein kurzer Ausflug in die Geschichte. Und in ganz kurz, ich hatte noch rausgesehen, diese drei Techniken. Du hast das ja eben schon mal mit dem Underscoring gesagt, sag ich mal. Also es gibt drei Haupttechniken, einmal sozusagen eine Leitmotivtechnik, wo sozusagen die Musik oder die Stimmung unterstützt oder für bestimmte Personen oder bestimmte Handlungsstränge und Situationen komponiert ist.
Hast du ein gutes Beispiel?
Ja, wie beispielsweise jetzt, ich sag mal, Herr der Ringe, wenn man bei den Elben ist, dann hat man immer dieses, ich nenne es mal diese Elbenmusik und trödel jetzt nicht hier.
Ich will das eigentlich das prägendste Beispiel dafür noch.
Oh ja.
Den Imperial March von
Star Wars. Imperial March von Star Wars ist das andere, genau, ja. Wo man immer direkt weiß, okay, was für eine Szene kommt, mehr oder weniger, und man da was verbunden hat. Und dann gibt's dieses Underscoring, was du gesagt hast, wo sozusagen die Musik teilweise auch auf die Bewegungen synchronisiert wird. Fand ich ganz spannend. Also sozusagen, dass die Handlungs... Also was man gerade im Film sieht, dass das 1:1, sag ich mal, im gleichen Rhythmus auch teilweise passiert, wie in der Musik, also Musik und Film da gleich ist. Ich sag mal, die Extremform davon heißt dann auch Mickey Mousing. Ich sag mal, wenn Mickey Mouse die Treppe hochgeht und dann bei jedem Schritt... Und dass man das so extrem hört, dass sozusagen...
Cartoon
das beste noch, ne? Beispiel, genau. Hm. Das ist aber heute nicht mehr ganz so, ich sag mal, in. Und dann gibt's einfach noch diese Mood-Technik, wie, und da kommen wir jetzt eigentlich zu denen, glaube ich, die eine Stimmung verbreiten, die ein Gefühl verbreiten, wie beispielsweise, ich nenne es mal, Hans Zimmer das ganz gut kann.
Ja, das kann er wirklich ganz gut.
Ja, jetzt habe ich genug geredet und gebe gerne wieder ab an einen von euch beiden.
Ich wollte noch eine Sache ergänzen.
Ja, gerne.
Zu der Technik. Ich habe nämlich durch weitreichende Recherchen festgestellt, die haben es früher so gemacht, dass sie die Filme zuerst fertig geschnitten haben. Das heißt, der Film war komplett fertig und war schon editiert, also zusammengeschnitten. Und dann haben sie im Nachhinein die Filmmusik komponiert und eingespielt auf den Film. Das heißt, sobald der Film fertig war, hatten die nochmal 1,5 Monate Zeit, bis 2 Monate, und haben die Filmmusik als letzten Schritt quasi hinzugefügt. Das wird heutzutage gar nicht mehr gemacht.
Nicht?
Nee, heutzutage ist es nämlich in der Tat so, da gibt es verschiedene Ansätze, oder zumindest, es wird nur noch sehr selten gemacht, gar nicht mehr, ist wahrscheinlich gelogen. Aber meistens werden jetzt schon während dem Dreh oder vorher schon so Themen komponiert und eingespielt. Und dann durch weiterentwickelte Soundtechnik und so weiter wird das dann so geschnitten, dass es auf den Film passt. Im Wesentlichen, weil es den Filmemachern im Endeffekt noch den Mehrwert gibt, dass sie auch, nachdem die Filmmusik schon drin ist, den Film noch schneiden können, also noch verändern können, im letzten Moment quasi. Was nicht mehr möglich ist, wenn die Filmmusik halt genau darauf eingespielt ist quasi.
Touché, ja.
Und es gibt mittlerweile ja auch viele Filme, wo es ganz andersrum läuft, dass bestimmte Szenen auf Musik geschnitten werden.
Wie beispielsweise diese Biopics.
Wie beispielsweise Biopics. Oder Baby Driver zum Beispiel ist auch ein relativ aktuelles Beispiel.
Okay.
Wo der,
der hatte ich nicht gesehen.
Writer ist der, glaube ich, der Regisseur. Ist quasi, die Musik stand vorher fest und dann wurde der Film gedreht.
Okay, ja.
Sehr crazy. Also er ist auch ein Pop-Soundtrack. Also bestehende Tracks.
Und, aber ist das bei Kill Bill nicht auch so? Musik wurde vorher ausgewählt und die einzelnen Szenen wurden dann daraufhin so gedreht,
dass es passt? Das könnte ich mir bei Quentin Tarantino sehr gut vorstellen, ja. Ich habe auch mal ein Interview mit ihm gelesen, dass er schreibt ja meistens auch seine eigenen Filme, also Tarantino jetzt, und dass er, um erstmal auf die Idee für ein Skript zu kommen, hört er sich Musik an aus seiner Plattensammlung, ne? Und dann hat er im Kopf schon ein Bild zu der Musik, die er hört, und die Musik wird es dann meistens auch im endgültigen Film.
Okay, das ist cool, ja.
Ja, das fand ich auch cool, als ich das gehört habe.
Ja, aber kommen wir zu deiner Frage von vorhin.
Jo.
Genug Wissen vermittelt. Ich starte einfach mal mit dir, Manu. Mhm. Was sind denn, sag ich mal, gib doch mal den Film wieder oder die Filmmusik, die dich am meisten beeindruckt. Es ist super schwer, eine zu nennen. Wir werden auch mehrere raushauen. Aber nennen uns irgendwelche.
Also klar, Hans Zimmer ist, glaube ich, eine Hausnummer. Also da werden wir, glaube ich, alle Filme finden von, also Musik, warte mal.
Komponierte Musik.
Genau, für irgendwelche Filme, da werden wir wahrscheinlich alle irgendwas nennen können. Da fällt mir jetzt, weil ich es vor kurzem auch irgendwie noch gesehen habe, Interstellar ein.
Ja. Diese dominanten Orgelklänge.
Ah, so, ich habe das irgendwo in einem anderen Zusammenhang noch, ob das jetzt Werbung oder wo auch immer ich das noch gehört habe, so die Melodie einfach nur kurz eingespielt und das hat mich sofort wieder gecatcht. Also da habe ich genau diesen Effekt gehabt. Ich habe es gehört und die Stimmung von dem Film kam sofort wieder hoch. Ich hatte direkt wieder Lust, den Film zu sehen. Mhm. Das war ein schöner Moment. Und König der Löwen war für mich, glaube ich, auch musikalisch Klassiker. Gesehen doch irgendwie super spannend. Vor allem, weil es ja irgendwie musikalisch also lustig ist, also fröhlich, als auch teilweise traurig, emotional. Und das fand ich in dem Film irgendwie alles so super getroffen. Ja, ist das König der Löwen vielleicht, aber ich weiß es nicht. Aber,
also, das ist ja schade, dass Marcel heute nicht da ist, weil ich denke, der würde dann nochmal eine Sing-Session einlegen.
Eine Dick-Session? Was hast du
gesagt? Eine Sing-Session. So. Okay.
Dick-Session.
Der hat bei Partys sehr oft früher bei im König der Löwen Mut.
Echt? Hat das gesungen, ich kann nicht mitbekommen. Ich weiß, dass Marcel immer den DJ
macht. Ich kann mich irren, aber bei König der Löwen war, glaube ich, auch Elton John involviert, ne?
Ja.
Zusammen mit Hans Zimmer.
Ja,
das kann sein.
Ja, habe ich glaube ich
so. Da kommt er jetzt auch dieses Jahr. Der Elton John-Film. Auf dem bin ich super gespannt. Genau, Rocketman.
Da bin ich auch gespannt. Sag was gut aus, fand ich.
Mit dem Schauspieler von Kingsman, Aaron Edgerton.
Ja, der verdammt abgefahren da aussieht.
Ja, wie
Elton John halt aussieht. Aber wie Elton John halt aussieht, ja. Touché.
Und, was ich unbedingt dann noch nennen muss, sorry, ist Ludovico Einaudi. Sagt euch bestimmt was, das ist italienischer Komponist und er hat die Musik für Ziemlich beste Freunde gemacht. Damit ist das, glaube ich, ist der so ein bisschen bekannt geworden. Also hier wahrscheinlich. Und den hatte ich mir tatsächlich auch mit Marcel, schade, dass Marcel immer noch nicht ist, habe ich mir den angeguckt wir sind bis nach Hannover so wie gefahren oder so für einen Abend. Der hatte da so ein, mit Orchester und allem drum und dran, irgendwie hat ein Konzert gegeben. Und wir wussten beide nicht, worauf wir uns einlassen, weil doch so klassische Musik gar nicht, also habe ich bisher so live noch nicht bewusst erlebt, außer vielleicht jetzt bei einer Oper oder so mal begleitend, aber das war genial, emotional und hat sich super gelohnt, da wirklich diesen Aufriss zu machen und dafür nach Hannover zu fahren. Der war jetzt vor kurzem auch hier nochmal in der Gegend, ja. Also sowas muss man definitiv mal irgendwie live gesehen haben. Also wenn es das sich nochmal ergibt, wäre ich auf jeden Fall dabei. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber kennt ihr die Musik von Ziemlich Beste Freunde? Ja, ja. Oder? Ja.
Ich habe sie gerade, um ehrlich zu sein, nicht wirklich im Kopf.
Wir haben sie im Montenegro-Urlaub etwas länger in Dauerschleife gehabt.
Montenegro?
Nein, nicht Montenegro.
Gran Canaria. Ah ja, mit diesem riesig geilen Ausblick über alle Dächer hinweg auf den Hafen und dann dieser Sonnenaufgang. Das war ein epischer Moment. Ja, schade. Schöne Grüße an Marcel. Ja, der war auch dabei. Ja, genau. Ludovica Einaudi. Super klassische Musik,
ja. Ja, cool.
Ja, ich würde sonst ganz kurz noch bei Hans Zimmer einspringen und dann darfst du nochmal.
Ja, ich bin rein.
Weil das einfach mein absoluter Favorite-Komponist ist. Weil zusätzlich gibt es noch dann Filme Flucht der Karibik, The Dark Knight, Gladiator.
Ratter.
Ja, aber es sind halt alles wahnsinnig geile Filme. Und mein absoluter Favorit ist einfach Inception. Und da bin ich auch so relativ überzeugt davon, dass Inception zu einem Großteil nur mein Lieblingsfilm ist, weil ich diese Soundtracks darin so unfassbar geil finde. Und ich kenne die, also wenn ich diese Soundtracks höre, dann, ich könnte komplett ausrasten. Ich finde das wundervoll.
Ja.
Ich liebe auch Time heißt der, das ist so der Hauptsoundtrack. Den gibt es dann auch schon unterlegt mit so ganz vielen anderen Videos. Ich sag mal, Charlie Chaplin, diese Speech for Humanity. Sagt euch das was?
Er macht halt alles episch, ne?
Es macht das super episch, ja. Also es ist einfach, sag ich mal, die Endanrede von Charlie Chaplin im Film Der große Diktator. Und dann auch mit dem Soundtrack von Hans Zimmer unterlegt. Das ist so hammergeil. Und es macht alles episch, ja.
Ja.
Deshalb, spätestens seit Inception weiß ich einfach, was für einen wahnsinnig großen Einfluss Filmmusik haben kann. Vor allem auf mich.
Übrigens wurde Hans Zimmer jetzt auch bestätigt für Dune. Als,
ist das so?
Das ist so, ja. Als Music Director für...
Das wird so geil.
Villeneuve, ja. Dune, also wenn der Film nicht das geilste auf dem Planeten wird, bin ich enttäuscht.
Auf dem Planeten.
Ja.
Ja, jetzt weiß ich gar nicht, Hans Zimmer auch bei Blade Runner? 2049?
Ja, zusammen mit... also ursprünglich war das Johan Johansson, der wurde aber...
weil er so einen blöden Namen hat.
Rausgeschmissen, weil er so einen blöden Namen hat. Den wollte keiner im Abspann sehen, den Namen. Nee, der Villeneuve hat da wohl irgendwann gesagt, ich weiß nicht, ob ihr die Story hinter dem Original-Soundtrack von dem alten Blade Runner kennt. Der ist von Vangelis. Und das ist dieser alte Sinti-Sound. Also dieses wirklich sehr prägende, also Blade Runner 1 hat ja, Blade Runner 1, der alte,
yeah,
hat einen super prägenden Soundtrack. Und auch super cool. Und das wurde auf so einem ganz alten Keyboard-Sinti gemacht, was heutzutage fast nicht mehr gibt wohl.
Mhm.
Und deswegen war die Filmmusik für Blade Runner 2049 auch so eine besondere Herausforderung, weil jeder dieses alte Vangelis, den alten Vangelis-Soundtrack so geil findet.
Mhm, okay.
Und dann hat er mit Johan Johansson angefangen und hat dann während der Produktion geswitcht zu Hans Zimmer zusammen mit Walisch oder Bellisch oder sowas. Fällt mir gerade der Name nicht richtig ein. Aber auf jeden Fall eine Kooperation von zwei Musikdirektoren. Ja.
Okay.
Und haben sie super hinbekommen.
Wahnsinnig gut.
Wahnsinnig guter Soundtrack.
Traumhaft. Wen hast du denn noch? Oder?
Ja, was mir auf jeden Fall
oder was dir noch
oder wichtig? Was jedem wahrscheinlich schon aufgefallen ist, ist, dass so die Branche wird dominiert von nur drei oder vier Namen. Also wenn jetzt jemand, man hört Hans Zimmer und John Williams und Howard Shaw zum Beispiel und damit sind schon sehr, sehr viele Filme abgedeckt, wo die Filmmusik richtig episch ist. Weil ich glaube, John Williams zum Beispiel, der die Musik gemacht hat für die ganzen Spielberg-Filme, Jurassic Park, Star Wars zum Beispiel auch.
Weißer Hai.
Weißer Hai, ja. Wenn man bei dem die Diskografie durchgeht oder die Filmografie, dann kannst du eigentlich bis an dein Lebensende scrollen und du findest nur Blockbuster-Filme und nur, ich glaube, der wurde auch über 50 Mal für einen Oscar nominiert. Also so richtig crazy oft. Irgendwie zweithäufigste nach Ja, nach wem? Ach, nach Walt Disney. Stimmt, ich glaube, Walt Disney ist der mit den häufigsten Oscar-Nominierungen.
Okay.
Ja. Deswegen John Williams natürlich auch so ein zentraler Player, den man auf jeden Fall nennen muss. Aber, oder soll ich mal, Manu, willst du was sagen vielleicht noch? Weil ich hier so einen Monolog halte.
Ich mache ruhig, wenn du im Fluss bist, hau raus.
Was meine liebste Filmmusik ist, ist in der Tat der Original Score von Herr der Ringe.
Ja.
Der von Howard Shaw ist. Und jeder, der schon mal die Auenland-Musik gehört hat, erinnert sich daran. Jeder, der schon mal die Musik der Nazgul gehört hat.
Das ist doch nochmal für uns.
Oder von Minas Tirith. Da hat halt jedes Volk seine eigenen Melodien, also diese Leitmotivtechnik hat die Elben ja auch, hast du ja eben schon als Beispiel genannt. Und es gibt einfach Szenen, ich muss nur an die Szenen denken und ich höre die Musik und ich habe so eine Gänsehaut. Und da vor allen Dingen im dritten Herr der Ringe, wo Theoden mit seinen Reitern vor dem Heer von Minas Tirith steht, vor dem Orkheer und dann nur noch tot schreit und dann ist diese Musik dabei und die reiten diesen Hang da runter. Oh, ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut. Das ist so, also, und die Auenland-Musik ist so wunderschön, das, und Bruchteil-Musik ist auch wunderschön und keine Ahnung, ist mein Lieblings-Soundtrack.
Ja, das ist ganz gut alles. Ja. Aber das finde ich der Hammer, dass Filmmusik da so viel ausmachen kann.
Ja, und gerade für so Eposse natürlich auch gemacht, so ein bisschen, ne? Also das ist ein perfektes Zusammenspiel.
Auf jeden Fall.
Ja. So Troja oder sowas ist da auch ganz groß. Gladiator hat es ja auch schon mit Hans.
Genau. Auch immer relativ, was ich beeindruckend finde, wie die, sag ich mal, diese Stimmung auch einfangen durch bestimmte Instrumente. Ich sag mal, bei Gladiator haben die relativ, ich weiß gar nicht mehr, was für Instrumente, aber da haben die auf jeden Fall auch so altertümliche, Instrumente genommen. Oder bei, ich sag mal, Dunkirk, bei dem neuesten, dieses Uhrticken einfach, weil die ganze dieser Stressfaktor da ist. Einfach so wahnsinnig, wie viele Punkte man da einfließen lassen kann, die, sag ich mal, ein richtig gutes Stimmungsgefühl rüberbringen.
Und auch einen sehr individuellen Soundtrack so kreieren, ne?
Ja.
Ich denke gerade an eine Handvoll Dollar oder eine Handvoll Dollar mehr mit Clint Eastwood, wo dieses Pfeifen kommt. Obwohl, das ist.
Meinst du das?
Das ist zwei glorreiche Halunken.
Ja, okay.
Aber Handvoll Dollar ist dieses, da kommt nur so eine Panflöte irgendwie. Das kann ich nicht nachmachen.
Ah, ja, doch, ja.
Und das ist so prägend und so, ja, man kann es, das ist super. Ennio Morricone ist das übrigens.
Genau, der so die ganzen, ja, habe ich auch, ja, der den ganzen Western gemacht hat. Und dann auch deshalb bei The Hateful Eight, bei Tarantino,
ja,
dazu geholt wurde.
Ja, und auch
obwohl der verdammt alt ist.
Dieser großen Namen ist, die einfach alles dominieren.
Ja.
In diesem Genre auf jeden Fall. Und, was ja auch ein Trend ist, was Manu eben schon angesprochen hat, heutzutage werden oft dann eigene Touren gemacht für die Filmmusik, um die nochmal live zu spielen. Und das gibt es bei Ennio Morricone auch. Ich glaube nicht mit ihm selbst, aber ein Orchester, was dann die Lizenzen dafür hat oder sowas. Ja, ja, super cool. Habe ich leider noch nie gemacht, sowas.
Ich wäre da auf jeden Fall auch dabei. Also wenn, auch mal Hans Zimmer, wollte ich eh immer mal live sehen, gucke auch im Moment wieder nochmal nach Karten, aber
ja,
noch nicht gemacht. Und das würde ich bei einigen, glaube ich, mal machen, weil ich gerade das super geil finde, so ein Orchester eigentlich mal zu sehen.
Ja.
Das hat schon was, ja.
Das sind auf jeden Fall so die alten Meister der Kunst.
Die alten Meister.
Orchestrale.
Ja. Hast du noch einen geilen Film, Manu? Oder eine geile Szene, Stimmung?
Es gibt so viel.
Es gibt viel, ja.
Und ich bin... Nee, was mir aber gerade eben noch aufgefallen ist, es gibt ja auch so die Musical-Filme, ne? Also,
Touché, ja.
Was ja eigentlich auch nicht unwichtig ist beim Thema Filmmusik. Also,
das ist richtig, ja.
Nee, haben wir jetzt, oder? Komplett liegen lassen. Muss man ja schon mal nochmal speziell irgendwie erwähnen. Und ich glaube, also mir fällt auf jeden Fall jetzt dann das Neueste ist es nicht, aber es zuletzt wohl am meisten gesehen war ja La La Land, wo ja die, ich glaube, dass es ohne Musik geht der Film gar nicht.
Das wäre auch so eine Hommage an diese ganzen Musicals.
Ja, ja, ich muss sagen, so ein richtiger Fan bin ich davon nicht. Weil wenn die dann auf einmal komplett irgendwie aus der Szene brechen und dann da alle rumtanzen, reißt es mich manchmal so ein bisschen raus aus der Stimmung. muss sagen, La La Land fand ich doch ganz gut. Vor allem beim zweiten Mal gucken. Aber ich habt ihr jetzt noch Filme, die so in die Richtung gehen, wo ihr sagt, okay, das ist einfach nicht meins? Oder
nehmt euch das komplett mit? Alles, was Richtung Bollywood geht.
Ah,
oh, okay. Ja.
Das ist ja
wann, mal, wann, fing ja. Das, wann fing das an, dass es bei uns ankam mit dem Bollywood? Da war da, also.
Ja, so richtig angekommen ist es ja nicht bei uns.
Nee, aber irgendwann lief das auf einmal. Auf ja. einmal kamen bei ja. uns Bollywood-Filme.
Ich weiß noch, als und ich das erste Mal Slumdog Millionär gesehen habe. Mhm. Und dann, das ist eigentlich ja kein Bollywood-Film, kein natürlicher.
Ja.
Aber es hat ein Bollywood-Ende. Und das kam mhm. so out of place für mich,
ja.
dass sie dann einfach auf einmal anfangen zu tanzen und zu singen. Da habe ich nur gedacht, so, what the fuck.
Also ich hatte das nicht bei dem Film, aber bei irgendeinem, ich hatte mal irgendwann so einen Bollywood-Film angeguckt oder angefangen anzugucken. Three Idiots hieß der, glaube ich, weil der hatte eine super IMDb-Bewertung und es klang so cool. Und dann haben die auf einmal angefangen zu tanzen in irgendeiner Szene und ich muss einfach nur lachen, weil ich das so, also einfach nur lächerlich und oh, ich finde das ganz schrecklich. Also,
die gehen ja auch mal ewig, diese Filme, ne?
Also, ja, das, ja, das kommt dazu, lang. Ja.
Aber gut, wenn die mal ständig tanzen, dann, ja.
Aber, also, ja. Ah, sorry, Tobi. Aber apropos La La Land, da war der Justin Hurwitz für die Musik zuständig, der Whiplash gemacht hat, zusammen mit Damien Chazelle.
Ah, Whiplash.
Und da erkennt man auf jeden Fall auch ein Riesentalent für den richtigen Einsatz ja. von Musik, weil Whiplash ist ein modernes Wahnsinn. Beispiel für ja. super Soundtrack,
ja.
kombiniert mit einem super Film.
Ja.
Ja. Und der First Man hat er ja auch noch mit dem Damien Chazelle zusammen. Ist jetzt die Musik an sich vielleicht nicht so wichtig wie in den anderen beiden, aber der Sound an sich ist sehr, ja. sehr gut gemacht bei First Man.
Ich muss sagen, ich habe die Musik, ehrlich gesagt, zumindest nicht im Kopf behalten. Ja,
muss ich gerade auch gestehen, dass sie nicht ja. nachsingen könnte.
Ja. Das stimmt wohl, ja.
Ja. Aber es ist vielleicht ganz cool, jetzt von den Altmeistern wegzukommen und so ein bisschen zu aktuelleren Sachen zu kommen. Weil ich finde zum Beispiel, es gibt da noch einen Mann in der Branche, der heißt Cliff Martinez. Und das ist der Musikmann von Nicholas Winding Refn. Das heißt, der hat die Soundtracks erschaffen für Drive, Only God Forgives und The Neon Demon. Und die Soundtracks sind auf eine ganz andere Art und Weise super als jetzt die Soundtracks von Herr der Ringe oder sowas.
Ja, sind sehr viel moderner auf jeden Fall auch.
Ja, und sehr viel, haben eine ganz andere Wirkung. Die sind so hypnotisch, finde ich. Also die ziehen einen so richtig in das Bild rein und man hat eher so das Gefühl, teilweise in einem Musikvideo zu sein, gerade bei Drive, finde ich.
Die Anfangsszene, ja. unfassbar geil, unfassbar geil.
Aber es ist einfach super gutes Zusammenspiel, auch gerade mit dem Szenenbild von Nicholas Winding Refn, was er da erschafft.
Also ich wusste gar nicht, wenn ich die Musik höre, ob ich dann sofort auf den Film komme.
Bei Drive?
Bei Drive?
Ja, weiß ich.
Von Kavinsky, Nightcall.
Ah doch, ach so, ja, stimmt.
Gerne
ah ja, okay. Ja.
Oder jetzt direkt. Tick of the Clock heißt das, glaube ich, von Metronomics oder sowas. Irgendwie sowas in der Richtung.
Weiß nicht.
Aber sehr prägend, die Musik, das erkennst du sofort.
Ja, gut, hier, Nightcall kenne ich auf jeden Fall. Das hat, glaube ich, hier eine Zeit lang auf jeder Hausparty-Playlist.
Auf jeder Hausparty,
lief das eine Zeit lang, ja. Ja, aber ich musste gerade doch noch an so Klassiker denken wie Forrest Gump oder so. Also, wenn da die Melodie, wo er auf der Bank sitzt, dann kommt diese Feder runter. Das, wenn das angespielt wird, kennt es ja wirklich auch jeder, auch Nicht-Film-Fan, würde ich mal behaupten, so Sachen.
Das ist das Traurige, ich habe gerade tatsächlich keine Musik dabei im Kopf.
Okay, ich kann nicht.
Aber ist vielleicht auch da.
So nicht singen. Ich
ja,
lass
sing wahrscheinlich schon zu lange her.
Hilft dir nicht.
Ja. Hast du mich letztens noch erzählt, dass du in der Dusche singst?
Nee, tanzen.
Ach, tanzen. Kannst du uns das tanzen? Ja. Hast du auf einer Waldorfschule dieses Lied tanzen?
Das würde ich eher versuchen, als es zu singen, ja. Nee, okay, ihr habt jetzt noch neue Sachen. Tobi, hast du noch neue Filme, wo du sagst, dass...
Nee, tatsächlich auch Drive, wie Niklas meinte, war so das Neueste, was ich noch so richtig drin habe. Und dann sind auch bei den neuen Filmen, sind ja immer wieder auch die alten gang und gäbe. Also... Die machen ja wirklich 5 Filme im Jahr und decken ja eigentlich schon alle guten, krassen Action- und Hollywood-Filme ab einfach.
Ja, was vielleicht noch eine ganz interessante Entwicklung ist, David Fincher als ein super Regisseur hat in den letzten Jahren angefangen mit Trent Reznor zusammenzuarbeiten bei seinen Soundtracks. Trent Reznor kennt man eigentlich von den Nine Inch Nails.
Ja.
Ist da das einzige konstante Bandmitglied und der Frontsänger. Und zusammen mit seinem Partner in Spee, also mit seinem besten Tontechniker, haben die Soundtracks zum Beispiel für The Girl with the Dragon Tattoo und Gone Girl gemacht. Und The Social Network. Und ich glaube, für The Social Network hat er sogar den Oscar bekommen, dann, der Trent Reznor. Weil der diese...
Ich meine, das auch irgendwo gelesen zu haben.
Ja, das stimmt. Ja. Der schafft es durch seine sehr ungewöhnlichen Sounds, sehr beunruhigende Stimmung zu erzeugen, was zu den Fincher-Filmen halt perfekt passt, weil die sind halt immer auf irgendeine Art und Weise strange und pervers und skurril, aber diese Musik passt da perfekt zu. Also da hat sich auch so ein Traumpaar gefunden.
Ich sehe gerade, Slumdog Millionaire hat sogar den Oscar für Film, für Musik bekommen. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Kategorie, aber nee, es gibt ja zwei Filme, aber hast du ja eben erwähnt.
Ja, bester Song und bester Original Score heißt es, glaube
ich. Ja. Ich habe tatsächlich keine, also was Filmmusik angeht, nichts mehr. Wir, wo wir jetzt gar nicht so drauf eingegangen sind, sag ich mal, ist allgemein der Sound. Da bin ich aber auch so gar nicht bewandert, obwohl ich das wahnsinnig beeindruckend finde. Ich habe mal so ein paar Making-ofs gesehen, wie die einfach diese ganzen Geräusche erzeugen. Und das ist das ist der Hammer, was die da für Studios haben und mit was für Werkzeugen die da arbeiten.
Ja.
Aber ich bin da leider überhaupt nicht bewandert. Kann da auch nicht viel zu sagen. Und ich fürchte namentlich auch gar nicht.
Ja, namentlich ist das sowieso immer so eine Sache, ne?
Ja.
Also man kann dann, also bei einem Film kann man meistens noch den Regisseur sagen, dann vielleicht noch den Director of Photography, also den Cinematografen.
Ja.
Kann ich aber auch nicht bei jedem Film. Also
ganz selten mal Kameramann, gucke ich jetzt zumindest hin und wieder mal drauf.
Ja, ist ja, glaube ich, das überschneidet sich ja so ein bisschen, der Kameramann und
Cinematograf. Ach so, okay.
Also ist, glaube ich, ein bisschen eine Definitionssache, aber überschneidet sich oft, glaube ich. Ja, und dann halt den Director of Music, oder den Soundtrack-Menschen.
Und dabei vergisst man, glaube ich, teilweise 100 andere Leute,
ja, guck dir den Abspann an,
gute Jobs machen. Ja. Aber so ist das, ja.
Aber was man da auch ganz cool sieht, ist, dass man sagt ja immer so, ja, der Regisseur und sowas ist aber der Beste. Oft hat ein Regisseur, gehört zu einem Regisseur auch immer sein eingespieltes Team.
Genau, ja.
Also die haben immer so 3-4 Leute dahinter, die immer fest dabei sind oder oft fest dabei sind. Und dieses Team arbeitet halt so gut zusammen, dass sie immer diese super Filme erzeugen.
Und das nicht nur hinter der Kamera. Oft haben die auch vor der Kamera gleiche Schauspieler,
ja,
immer wiederkehrende.
Ja. Genau.
Nee, das stimmt, das hatte ich auch mal mitbekommen.
Okay.
Ich glaube sogar, dass die sich teilweise das Team zusammenbasteln und also erst das Team zusammenbasteln und dann, also gerade die, die jetzt da so feste Teams haben, dann erst gucken, wann die drehen und alles.
Ja.
Und früher war das immer so, dass man einen Regisseur hatte, ein Projekt, und dann haben die sich die irgendwie rausgepickt.
Ach so.
Aber mittlerweile ist das, glaube ich, relativ gefestigt. Meine ich zumindest irgendwo mal gelesen zu haben.
Ja, kann gut sein.
Gefährliches Halbwissen.
Ja. Ja, ich würde sagen, dann wrappen wir das ab.
Ja, an der Stelle möchte ich da noch mal kurz sagen, dass heute... Das habe ich eben gesehen. Charlie Hunnam Geburtstag hat. Und dann möchte ich dem noch zu seinem
39.
Geburtstag gratulieren. Ah ja,
und der liebe Josh.
Josh, sorry, Josh, alles Gute.
Alles Gute, Josh.
Ja, was für ein Zufall.
Ja. Willst du noch vielleicht mal kurz über den Soundtrack von King Arthur reden? Weil ich weiß, dass du den feierst.
Das stimmt. Also ich liebe den Soundtrack von King Arthur. Das ist immer so schade, dass man das jetzt hier dann nicht irgendwie einspielen kann und zeigen kann. Aber es ist mir wieder aufgefallen, wie wichtig es bei dem Film ist, dass man nicht nur einen guten Fernseher am Start hat, sondern auch wirklich das Sound. Wenn da der Bass einsetzt, da geht mein Herz auf. Niklas, lach mich nicht aus. Ja, da geht mein Herz auf. Super Soundtrack. Aber wenn ich mich richtig erinnere, Niklas, hast du den Soundtrack mit mir genauso gefeiert? Es gab so 1-2 Abende.
Niklas nickt.
Sehr gut, ja. Dann
Das zum Thema. Nächste Woche gehen wir vor uns Folgenbesprechung.
Ah.
Hatten wir uns ja überlegt.
Ja, oder, stimmt. Nee, irgendwo habe ich das... Ja, bin ich nicht dabei?
Nein, du warst nicht dabei. Also, nee, Manu, du bist raus. Zumindest werden wir es jetzt schaffen, das wirklich alle zusammen zu gucken. Und ein weiteres Thema haben wir noch nicht, aber...
Ach, da gibt es einiges.
Fällt aber schon noch was ein. Mit, ja, dann Tschüssikowski.